Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir berichten heute aus Großbritannien, wo die Strom- und Gaspreise, die gedeckelt sind, auf einen Schlag um über 50% steigen heute. Und aus den USA, wo die großzügige Freigabe der Ölreserven nicht überall auf Begeisterung stößt. Zunächst aber zur Inflation, die nicht nur in Deutschland ungeahnte Höhen erklimmt, sondern in der gesamten Eurozone. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, sodass sich selbst Bundesbankchef Joachim Nagel heute überrascht zeigt von der Wucht des Preisauftriebs und davor warnt, als EZB-Mitglied die geldpolitische Kurswende hinauszuzögern. Über die aktuellen Zahlen des Europäischen Statistikamts Jakob Mayer.
Die Preise für Waren und Dienstleistungen lagen im März im Euroraum voraussichtlich um 7,5% höher als vor einem Jahr. Damit haben die massiv gestiegenen Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges die Inflation auf ein neues Rekordhoch getrieben. Das ergab die Schnellschätzung des Europäischen Statistikamtes Eurostat. Im Februar hatte die Preissteigerung noch 5,9% betragen. Haupttreiber der Inflation sind die hohen Energiepreise, ein Plus von 44,7% gegenüber dem Vorjahr. Lebens- und Genussmittel verteuerten sich im März um 5%. Damit liegt die Inflation deutlich über dem von der Europäischen Zentralbank anvisierten Ziel von 2%. Die EZB rechnet auf kurze Sicht weiter mit steigenden Preisen. EZB-Vizechef Luis de Guindos erwartet den Höhepunkt der Inflationswelle erst in einigen Monaten. In der zweiten Jahreshälfte werde sie sich voraussichtlich abflachen. Deutschland liegt ziemlich genau im Durchschnitt des Euroraumes mit einer Inflationsrate von voraussichtlich 7,3% im März. Der höchste Stand seit über 40 Jahren.
Soweit Jakob Mayer. Und diese deutsche Rekordzahl, die war ja schon bekannt. Entscheidend für die Geldpolitik ist ja die Inflationsrate in der Eurozone. Frage an Claudia Werde im Frankfurter Börsensaal. War die denn auch in der Größenordnung erwartet worden?
Ja, das hat man erwartet, denn auch aus anderen EU-Ländern kamen in den vergangenen Tagen ja bereits entsprechende Signale und vor allem eine Trendwende ist vorerst nicht in Sicht. Das hat Folgen nicht nur für Verbraucher, auch für Unternehmen und so wundert es nicht, wenn man Reaktionen sowohl am Devisenmarkt sieht. Der Euro gerät unter Druck, kostet aktuell nur noch 1,1053 Dollar. Das spiegelt sich aber auch am Aktienmarkt wider. Innerhalb eines Tages gibt es beim DAX deutliche Ausschläge, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Momentan erholt sich der DAX wieder etwas, steht 0,4% im Plus bei 14.466 Punkten. Spannend wird es dann noch heute Nachmittag, wenn neue Zahlen zum US-Arbeitsmarkt kommen. Das ist weit weg, mag manch einer vielleicht denken, aber es spielt schon eine große Rolle für die US-Notenbank. Und je nachdem, welchen Kurs die US-Notenbank einschlägt, hat das dann auch wiederum Auswirkungen auf uns. Und man darf ja auch nicht vergessen, die USA ist schließlich für uns ein wichtiger Handelspartner.
Ja, genauso wie China. Heute virtueller EU-China-Gipfel. China hat Putins Angriffskrieg bislang ja nicht verurteilt. Das heißt, der Krieg in der Ukraine wird viel Raum einnehmen heute bei den Gesprächen, die wahrscheinlich auch schwierig werden dürften. Andererseits sind die Europäer ja auch wichtige Handelspartner für China. Und wir fragen uns, wie sieht es eigentlich andersherum aus, auch vor dem Hintergrund, dass Chinas Null-Covid-Strategie ja nicht so recht aufgehen mag. Dazu jetzt unser Expertengespräch.
Und zwar mit Horst Löchel. Er ist Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. Horst Löchel kennt China. Er hat immer wieder dort gelebt und gelehrt. Wirtschaftlich gesehen läuft es ja nicht mehr so rund in China. Was die Gründe dafür sind, wollte ich von Horst Löchel wissen. Und hier ist seine Antwort.
Das eine sind die Lockdowns in Shenzhen, aber auch in Shanghai. Das sind ja riesengroße Städte und auch wirtschaftliche Umschlagsplätze. Und das andere ist aber auch, dass es innere Probleme gibt, zum Beispiel mit der Nachfrage der Konsumenten, die sich doch deutlich schwächer und schlechter entwickelt hat, als noch zu Beginn des Jahres gehofft, sodass also die ausgerufene Wachstumsrate des Regierungschefs Li Keqiang von 5,5% in diesem Jahr wohl kaum zu erreichen sein wird.
Wie groß sind die Risiken, die für deutsche Unternehmen von China ausgehen?
Die Risiken, die von China ausgehen, sind für die ganze Welt relevant. Man muss ja wissen, dass 25% des weltweiten Wachstums eben chinesisches Wachstum betrifft. Das heißt, alles, was schlechter läuft in China, wirkt sich eben sehr negativ für die Weltwirtschaft aus und für Länder wie Deutschland, die also doch sehr intensive Handelsbeziehungen haben. China ist ja jetzt seit vielen Jahren unser stärkster Handelspartner, wirkt sich natürlich noch schlechter aus.
Immer mehr Unternehmen wollen sich jetzt unabhängiger von China machen. Wie weit ist man damit?
Damit fängt man an. Also man sieht halt, dass die Risiken zunehmen und orientiert sich dann um. Das kommt eben darauf an, was man in China macht. Wenn man also in China für den chinesischen Markt produziert, guckt man eben, ob man andere Märkte erschließen kann. Und wenn man eben Lieferungen aus China als Unternehmen erhält, dann guckt man eben, ob man die aus anderen Ländern erhalten kann. Bei dem letzteren übrigens gibt es schon seit 5, 6 Jahren Absatzbewegungen. Das heißt, deutsche Unternehmen produzieren dann in Ländern in Asien, in denen die Arbeitskosten nicht so stark gestiegen sind wie in China in den letzten Jahren. Aber die zunehmende Risikolage führt schon dazu, dass diese Bewegung wohl sich weiterentwickelt.
Werden diese Prozesse durch den Krieg in der Ukraine verstärkt?
Ja. Das ist unabhängig davon, welche unmittelbaren ökonomischen Wirkungen das hat. Psychologisch ist das natürlich ganz schlecht, dass da jetzt sozusagen ein weiteres Risiko, geopolitisches Risiko hinzugekommen sind. Und das überlegen sich natürlich die Unternehmen dreimal, ob sie bereit sind, so ein geopolitisches Risiko zu tragen.
Viele sprechen bereits von einem Ende der Globalisierung in der Form, wie wir sie bislang kennen. Sehen Sie das genauso?
Also wir könnten in eine Welt hineinlaufen, die wir ja schon mal vor vielen Jahrzehnten hatten, dass wir also Blöcke sehen und dass die politische Blöcke, auf die sich dann in diesen Blöcken eben auch der Handel konzentriert. Warum bedauere ich das? Weil es natürlich einen Grund für Globalisierung gibt. Es ist ja niemand gezwungen, chinesischen Waren zu kaufen. Und auch die Chinesen sind nicht gezwungen, unsere Waren zu kaufen, weder die Unternehmen noch die Haushalte. Also es gibt ja enorme Vorteile der Globalisierung. Also entweder ist die Qualität der Produkte besser oder eben der Preis niedriger oder beides. Also das hat ja eine ökonomische Rationalität und das entfällt jetzt, was eben bedeutet, dass die wirtschaftlichen Zeiten wohl eher schlechter denn besser werden.
In welcher Form könnte das sein?
Naja, also das Gas aus Russland ist eben deswegen sehr beliebt in Deutschland, weil es eben relativ preiswert ist und relativ nah. Und wenn wir das jetzt aus den USA beziehen, wird es eben teurer. Und wenn es teurer wird, werden die Verbraucher mehr zahlen müssen. Und wenn sie mehr zahlen müssen, wird die Inflationsrate steigen und sie können weniger Geld für andere Dinge ausgeben, also wird das Wachstum sinken.
Das ist also nur ein Beispiel von vielen. Horst Löchel war das von der Frankfurt School of Finance and Management.
Ja, dann bleiben wir doch noch einen Moment beim russischen Gas. Ab heute gelten ja die neuen Zahlungsmodalitäten für europäische Importeure, die zwar weiterhin in Euro und Dollar ihre Gaslieferungen bezahlen dürfen, die dann aber umgetauscht werden sollen in Rubel. Darüber gab es ja viel Verwirrung in den letzten Tagen. Also noch fließt das Gas wie bestellt und der Rubelkurs, der hat sich auch enorm erholt, oder?
Der hat sich erholt, sowohl in Bezug auf den US-Dollar als auch in Bezug auf die europäische Währung. Gut, man muss halt abwarten, ob es dabei bleibt, denn schließlich belastet der Krieg auch die russische Wirtschaft.
Auch auf dem Ölmarkt drohen ja Engpässe. Der US-Präsident hat die nationalen Reserven angezappt und es soll heute auch noch ein Treffen der IEA geben. Was machen die Ölpreise?
Die erholen sich. Das Fass amerikanische Leichtöl kostet aktuell 97 US-Dollar 93.
Und was tut sich am Rentenmarkt?
Die Umlaufrendite von 0,5 auf 0,48% gesunken. Die Feinunze Gold kostet 1.927,21 Dollar.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Und wir schauen nochmal auf die Entscheidung des US-Präsidenten, die bisher größte Freigabe von Öl aus den strategischen Erdölreserven des Landes anzuordnen. 1 Million Barrel pro Tag für die nächsten 6 Monate. Fast ein Drittel der nationalen Ölreserven wird so aufgebraucht. Eine Dimension, die auch vor dem Hintergrund zu sehen ist, dass die Spritpreise auch in den USA zuletzt stark gestiegen sind. An den Ölmärkten hat die Ankündigung schon gewirkt. Wir haben es gehört, doch es gibt auch kritische Stimmen in den USA. Katrin Brandt aus Washington mit Reaktionen und Hintergründen.
Mit seiner Million Barrel will der Präsident eine Lücke schließen. Während der Pandemie hatte die amerikanische Ölindustrie ihre Produktion heruntergefahren. Die Preise gingen in den Keller. Es gab nichts mehr zu verdienen. Seit die Nachfrage in die Höhe geschossen ist, wird auch in den USA wieder mehr Öl gefördert. Fast 12 Millionen Barrel am Tag. Doch das sind immer noch 10% weniger als vor der Pandemie. Das Öl aus der Reserve könnte das ausgleichen. Bidens Plan hat noch einen zweiten Teil. Er will die Industrie unter Druck setzen, mehr zu produzieren.
Oil and gas industry is sitting on nearly 9,000 unused but approved permits for production on federal lands.
Die Öl- und Gasindustrie, behauptet Biden nicht zum ersten Mal, sitze auf fast 9000 Bohrgenehmigungen für Land in Bundeseigentum. Es gebe fast 50.000 Quadratkilometer, auf denen gepumpt werden könnte, so der Präsident. Und nun droht er, wer seine Rechte nicht in Anspruch nehme, solle Gebühren für unbenutzte Anlagen bezahlen. Use it or lose it, nennt Biden das. Benutze es oder verliere es. Besonders das kommt bei den Produzenten nicht gut an. Es sei dumm anzunehmen, dass steigende Gebühren für die Hersteller sinkende Preise zur Folge hätten, heißt es. Und Investor Dan Pickering warnt, im Moment sieht es so aus, als ob die Regierung ein bisschen die Peitsche anwendet, fragt sich nur, ob wir nicht auch Zuckerbrot brauchen, um die Industrie in Sachen Energiesicherheit an Bord zu holen. Denn, so Pickering im Sender MSNBC, wenn die Preise jetzt sinken, traue sich die Industrie nicht zu investieren. Weniger Regulierungen, besserer Zugang zu Pipelines, das ist das, was die Industrie fordert. Fragt sich außerdem, ob Bidens Erwartungen nicht zu hoch sind. Schon zweimal hat er zig Millionen Barrel aus der Ölreserve flüssig gemacht, ohne dass der Effekt spürbar gewesen wäre. Was jetzt komme, sei von der Wirkung her Pflaster auf eine Schusswunde, so nannte es ein Senator der Republikaner. Und dann ist da ja noch die Weltlage, sagt Patrick DeHaan von GasBuddy, einer Tech-Firma, die hilft, günstige Tankstellen zu finden. Er mache sich Sorgen über die vielen instabilen Lagen, Russland, die Ukraine, Covid in China. Das könnte die erhoffte Senkung zum Teil stören, sagte DeHaan im Sender PBS. Und schließlich fragt sich, ob die strategischen Ölreserven überhaupt in diesem Umfang angezapft werden sollten. 180 Millionen Barrel, damit werden die Reserven um ein Drittel vermindert. Und was, wenn dann wirklich eine Katastrophe eintritt?
Fragt Katrin Brand in ihrem Bericht aus Washington. Mit Energieengpässen und explodierenden Preisen kämpft auch Großbritannien. Auch dort ist die Inflation zuletzt auf den höchsten Stand seit 30 Jahren gestiegen. Und dieser Trend dürfte weitergehen, denn mit dem heutigen Tag kommen auf die Briten weitere Kosten zu. Die Gas- und Stromrechnungen steigen um 54% oder um mehr als umgerechnet 800 Euro im Jahr, weil der staatliche Preisdeckel an die Marktpreise angepasst wird. Was ein solcher Energiepreisschock für einkommensschwache Familien bedeutet, das hat Christoph Brössel erfahren.
Sarah aus Birmingham hat zwei Kinder, lebt von Sozialhilfe. Pro Woche zahlt sie für Strom und Gas jetzt schon knapp 80 Euro. Für die Sozialhilfeempfängerin heißt das Energiearmut. Sie erzählt, an einem Abend sagte ihre Tochter, es sei so kalt.
Last night my daughter was crying that she was that cold. And it will literally even put heating on or feed my kids and I had to put gas on and not feed them.
Also musste Sarah entscheiden, heize ich, dann gibt es weniger zu essen. Und sie drehte die Heizung hoch. Von heute an werden die Preise für Gas und Strom noch weiter steigen. Eine staatliche Regulierungsbehörde hebt die Preisobergrenze für Versorgungsunternehmen an, weil die Weltmarktpreise massiv gestiegen sind. Ein durchschnittlicher Haushalt wird dann um die 2.400 Euro jährlich für Strom und Gas bezahlen, etwa 850 Euro mehr als bislang. Experten befürchten, dass 1,3 Millionen Menschen deswegen in die Armut abrutschen. Großbritannien erlebt eine Krise der Lebenshaltungskosten. Premierminister Johnson weiß, dass er gegen die hohen Strom-, Benzin- und Gaspreise kurzfristig nur sehr wenig tun kann. Die Regierung kündigte Hilfen an, senkte beispielsweise die Benzinsteuer. Johnson arbeitet an einem Energieplan, der in den nächsten Tagen vorgelegt werden soll, um Preise zu senken und die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Nach einem Gespräch mit Investoren und Energiekonzernen wurde bekannt, dass Johnson neue Atomkraftwerke bauen lassen möchte. Ein Viertel des Strombedarfs soll ab 2050 aus Atomenergie gewonnen werden. Derzeit sind es 16%. Der Wirtschaftswissenschaftler Dieter Helm warnt vor zu ehrgeizigen Plänen. Er ist Professor an der Universität Oxford und forscht zu Energiemärkten und dem Wandel hin zu erneuerbaren Energien.
Mrs. Thatcher, when she came to office, announced she was going to build 10 nuclear reactors, one per year. And eventually, 14 years later, one materialized. So one shouldn't jump ahead too far.
Premierministerin Margaret Thatcher habe zu Beginn ihrer Amtszeit angekündigt, 10 neue Atomkraftwerke zu bauen, eines pro Jahr. Nach 14 Jahren sei der erste Reaktor fertiggestellt worden. Man sollte nicht zu ambitioniert planen. Johnson kündigte ebenfalls an, wieder mehr Gas und Öl in der Nordsee zu fördern. Umweltschützer kritisieren das. Dieter Helm befürwortet die Förderung.
Die
britische Wirtschaft, wie die deutsche auch, ist zu 80% abhängig von fossilen Energieträgern. Solange wir das nicht ändern, ist es Unsinn, Gas nicht zu fördern und zu sagen, das importieren wir. Boris Johnson will aber auch die erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng verhandelt mit Unternehmen, wie die Fläche der installierten Solarstromanlagen vervielfacht werden kann. An der britischen Küste werden Windkraftanlagen installiert. Auch auf dem Land sollen weitere Windparks entstehen. Die Pläne sorgen für Widerstand bei Abgeordneten, die den Zorn der Wählerinnen und Wähler fürchten. Dieter Helm von der Universität Oxford beklagt, viel zu lange seien die Regierungen von niedrigeren Gaspreisen ausgegangen. Gas sei aber für den Übergang hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft kaum ersetzbar. Einkommensschwache Familien müssten unterstützt werden. Unsere Energieversorgung zu dekarbonisieren ist teuer. Wir sollten den Menschen von Anfang an die Wahrheit sagen. Wir zahlen die Rechnungen am Ende, weil wir eine moralische Pflicht haben, den Klimawandel aufzuhalten.
Über die Energiediskussion in Großbritannien, Christoph Pressel. Eigentlich, wenn sich nicht gerade der Winter zurückmeldet mit Minusgraden und Neuschnee, ist jetzt die Zeit, die Natur zu genießen, beim Wandern oder beim Biken. Und überall dort, wo es Ausflügler hinzieht, gibt es auch einen Trend zum Erklären, Bebildern und Beschildern der Natur. Oft steht hinter solchen Inszenierungen die Firma Pro Natur aus Österreich. Alexander Musik stellt das Unternehmen vor, das sich auf einem schmalen Grat bewegt, trägt es zum besseren Verständnis von Umwelt bei oder erklärt und inszeniert es die Natur zu Tode.
Ein Bürogebäude im Industriegebiet von Leobendorf, 25 Kilometer nördlich von Wien. Postadresse Erlebnisweg 1, Nomen est Omen. In der angeschlossenen geräumigen Tischlerei riecht es nach frischem Holz. Hier wird gerade an einem Leitsystem für den nächsten Erlebnisweg gesägt und gehobelt. Der Biologe Christian Lang ist einer der beiden Firmengründer von Pro Natur.
Grundsätzlich versuchen wir, Informationen spielerisch weiterzugeben. Und hier sieht man zum Beispiel eben so einen Drehquader, wo eben der ganze Text und die ganze Information nicht auf einer Tafel ist, sondern man dreht und kriegt quasi portionsweise, häppchenweise die Informationen zu den jeweiligen Themen. Oder man klappt etwas hoch, man schaut irgendwo durch, man drückt irgendwo drauf, Geräusche, Vogelstimmen etc. Also, dass das alles etwas interessanter ist, als nur, wie es früher halt war, mit Tafeln belehrt zu werden.
Das Unternehmen hat Urzeitparks in Tirol geplant, einen Baumkronenweg in Baden-Württemberg oder die Ausstellung Bond World 007 auf dem schweizerischen Schildhorn. Eine multimediale Erlebnisausstellung wurde genau dort angesiedelt, wo 1968 der Bond-Film im Geheimdienst Ihrer Majestät entstand. Auftraggeber sind die Gemeinden, die ihre Region ins Rampenlicht rücken wollen. Pro Natur geht es darum, vorhandene Landschaftsreize zu verstärken und im besten Fall nicht nur die Übernachtungszahlen in die Höhe zu treiben, sondern auch Sensibilität für die Schönheiten der Natur zu vermitteln.
Es gibt ja diesen schönen Begriff vom Genus Loci. Also wir lassen uns vom Ort natürlich inspirieren. Unser Hauptziel ist natürlich, das Vorhandene zu verstärken. Es ist natürlich klar, dass wir die Leute abholen müssen von dem Standpunkt und von dem Wissensstand, wo sie sind. Ja. Und wir haben in unserem Team auch eine Umweltbildnerin, die Führungen, Exkursionen in Nationalparken macht. Und da kommen wirklich erschreckende Tatsachen heraus. Also letztens hat sie mir erzählt, sie fragt, wer war schon mal in einem Auwald? Haben ein paar aufgezeigt. Wer war überhaupt schon mal im Wald? Ganz wenige aufgezeigt. Also die Naturerfahrung von diesen Schülerinnen war ein Park im 10. Bezirk. Ja.
3 Millionen Euro Umsatz macht Pro Natur jährlich mit der Planung und oft auch Ausführung sogenannter Erlebniswelten. Dafür treffen sich alle Mitarbeiter nach der Begehung vor Ort zu Beginn jedes Auftrags im Konferenzraum in Leobendorf zum Brainstorming. Mitgründer Werner Stark, ebenfalls Biologe.
Wir haben in unserem 20-köpfigen Team einige Biologen, wie wir schon erwähnt haben. Wir haben Architekten im Team, wir haben Landschaftsplaner, Kulturtechniker, Wasserwirtschafter, Touristiker, professionelle Illustratoren, Texter, Grafiker, 2 Tischler auch mit dabei, Also wirklich, um alles abzudecken, was es eben braucht, um solche Projekte zu planen und zu realisieren.
Projekte mit einer Größenordnung, dass sie mitunter durch die Medien gehen. So zum Beispiel die Aussichtsplattform der bayerischen Garmisch-Klassik-Erlebniswelt. Auf einer Länge von 16 Metern ragen zwei lange Stahlarme 1000 Meter über dem Abgrund. Kann man die empfindliche Bergwelt nicht sich selbst überlassen? Braucht es überall Bergbahnen und Erlebniswege? Kritik, die damals auch bei diesem Projekt laut wurde. Christian Lang und Werner Stark sind sich bewusst, dass Österreich Weltmeister im Versiegeln von Flächen ist. Sie verteidigen aber ihre Planungen. Werner Stark?
Im Zuge dieses Projekts haben wir aber oben auch einige Wege auflassen, wo Latschenfelder sind, wo das Birkhuhn vorkommt, das früher massiv gestört worden ist von den Gästen, von den Wanderern, die Hunde freilaufen gelassen haben, genau in dem Bereich. Und da hat man eine massive Verbesserung bewirkt und es somit geschafft, dass einerseits im Sommer viel mehr Gäste raufkommen. Das heißt, wirtschaftlich ist das natürlich für die Bergbahn ein Riesengewinn.
Freilich, erst einmal wurden Zehntausende zusätzliche Besucher durch die spektakuläre Naturinszenierung angelockt. Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich Pro Natur bewegt. Zwischen Naturschutz und Vermarktung von Natur.
Grundsätzlich wollen wir kein Disneyland, also sprich nicht irgendwas machen, was einfach nicht authentisch ist oder gar nicht auf den Berg passt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, kann Disneyland natürlich schon noch ein großes Vorbild sein, wie perfekt das dort gemacht ist, der Ablauf und das Storytelling.
Ein gutes Beispiel für Ihr Konzept ist das 2018 errichtete Haus der Wildnis im einzigen Weltnaturerbegebiet Österreichs in Lunz am See. Um 400 Hektar Urwald zu schützen, werden die Besucher per interaktiver Ausstellung, Virtual Reality und Forschungslabor für Kinder bespaßt. Und der Wald hat seine Ruhe.
Pro Natur im Firmenporträt von Alexander Musik. Zur Wirtschaftspresseschau. Die Kommentatoren fragen sich, welche Konsequenzen das neue russische Dekret haben wird zu den Gaslieferungen.
Die Badische Zeitung aus Freiburg meint, die gelassene Reaktion von Kanzler Olaf Scholz und Aussagen des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi deuten stark darauf hin, dass der Westen auch in Zukunft Erdgas in Russland einkauft, dafür Devisen herausrückt, während die Russen das Gas liefern, das die Energieversorgung in Europa sichert. Es wird alles nur umständlicher, weil die dazwischen geschaltete russische Bank die Devisen für das Gas annimmt und sie dann in die von Putin verlangten Rubel umtauscht. Eine Win-Win-Situation, vorausgesetzt man lässt die moralischen Aspekte des Kriegs in der Ukraine außen vor. Putin wahrt das Gesicht, weil seiner Rubelforderung pro forma Rechnung getragen wird. Als angenehme Begleitfolge nimmt er eine Stärkung der eigenen Währung mit, was die Geldentwertung zu Hause mindert. Der Westen hat sich nicht spalten lassen und nutzt weiter Dollar und Euro bei den Erdgasdeals. Putins Kriegsmaschinerie wird aber dadurch nicht geschwächt. Nach Ansicht der Tageszeitung Taz wäre es wenig sinnvoll, Russland die Zahlungen in Rubel zu verweigern. Europa braucht die russische Energie. Umgekehrt benötigt Putin die westlichen Devisen nicht, um seinen Krieg zu führen, denn bei Nahrungsmitteln, Energie und Waffen ist Russland autark. Es wäre zwar ein Propagandaerfolg für den russischen Präsidenten, wenn Rubel aus dem Westen rollen, aber im realen Krieg würde ihm das nicht weiterhelfen. Seine Armee ist weiterhin zu schwach, um die ganze Ukraine zu besetzen. Außerdem bleibt die Offensive so astronomisch teuer, dass die Inflation in Russland außer Kontrolle gerät. Daran ändert sich nichts, wenn der Westen in Rubel zahlt. Die Deutsche Bahn hat gestern ihre Bilanz für das vergangene Jahr vorgestellt. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Nur die Laster, Schiffe und Flugzeuge der Logistiktochtergesellschaft DB Schenker haben dafür gesorgt, dass der Schienenkonzern für 2021 ein nicht ganz so verheerendes Zahlenwerk wie 2020 vorlegen musste. Ein Milliardenverlust fiel trotzdem an, die ICE-Pünktlichkeitsquote ist wieder im Keller und im Schienennetz herrschte zeitweise Chaos, nicht nur wegen Streiks und der Flut. Bahnchef Lutz verspricht für 2022 Besserung in jeder Hinsicht. Doch an diesem Versprechen wird er gemessen. Das Argument Pandemie taugt heuer nicht mehr und Schuldige werden in diesem Unternehmen sehr schnell gefunden.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Hamburg wird zum Hotspot und die Maskenpflicht bleibt. Dazu können Sie gleich mehr hören in Deutschland heute, dann mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.